Saido.
Sommergespräche.
Am Mikrofon begrüßt sie Rosa Lyon. Wir werden älter und älter, bleiben dabei gesünder und bekommen auch noch weniger Kinder. Die Gesellschaft altert und es macht Angst. Die private Vorsorge für später wird einem seit ein paar Jahren auch durch Werbung näher gebracht. Auf seine Kinder soll man sich nicht verlassen, wird einem da erklärt, denn die wollen ja jetzt schon das Kuchenstück nicht mehr mit einem teilen. Und dann ist da auch noch die Wirtschaftskrise, durch die fast alle Wertpapiere an Wert verlieren.
Um die Pensionen geht es in der heutigen Ausgabe der Saldo-Sommergespräche. Die Frage, bleibt nach der Krise noch etwas über, diskutieren heute Herbert Walter, Leiter des Instituts für Arbeitsmarkttheorie und Politik an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Grüß Gott.
Und Bernd Marin, Leiter des European Center for Social Welfare Policy and Research.
Guten Morgen.
Willkommen im Studio. Bevor wir diskutieren, ob und wie es morgen und übermorgen überhaupt noch so etwas wie einen verdienten Ruhestand geben wird, würde ich gerne kurz die Grundbegriffe geklärt wissen. Das Umlageverfahren ist das staatliche Pensionssystem, wie wir es in Österreich kennen. Wer arbeitet, zahlt einen Pensionsversicherungsbeitrag ein und wer in Pension ist, erhält seinen Bezug aus eben diesem Topf. Im Gegensatz dazu gibt es das private Kapitaldeckungsverfahren, bei dem jeder für sich selbst einzahlt. Das Geld wird auf dem Finanzmarkt angelegt und man bekommt, was man eingezahlt hat, plus den erwirtschafteten Börsengewinn. Herbert Walter, Sie haben schon im Jahr 2000 darüber geschrieben, dass der weltweit stattfindende Zufluss privater Gelder an den Finanzmarkt, sehr oft in Form von Pensionsversicherungen, dass dieser enorme Zufluss an Geldern Mitschuld an dieser Krise ist.
Ja, die Befürchtungen, die ich damals gehabt habe, die haben sich in der Zwischenzeit bestätigt. Ich habe damals prophezeit, dass so etwa um das Jahr 2010 herum eine große Krise eintreten wird mit einer entsprechenden Entwertung der Assets. Allerdings war meine Vermutung damals, dass der auslösende Faktor ein ganz anderer sein wird als der, der sich jetzt unmittelbar manifestiert hat, nämlich meine Annahme war, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass die Pensionsfonds in die Auszahlungsphase kommen, und zwar gleichzeitig in die Auszahlungsphase kommen, weil es eben in vielen Ländern gleichzeitig einen steigenden Anteil von Pensionisten gibt, die aus den geburtenstarken Jahrgängen kommen, die jetzt Ansprüche geltend machen, dass aus diesem Grund ein Verkaufsdruck auf den Börsen entsteht und dadurch die Kurse fallen werden. Und dieser Faktor ist natürlich noch immer präsent. Ja. In der Vergangenheit sind ja die Pensionsfonds sehr stark aufgebaut worden, weil die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 40 und 60 waren und auch ihre Portfoliopräferenzen in Richtung langfristiger Kapitalanlage, Aktien und so weiter verschoben haben. Dieser Wachstumsfaktor auf den Kapitalmärkten fällt jetzt weg und es war immer schon die Befürchtung, schon in den 90er Jahren haben einzelne amerikanische Ökonomen die Befürchtung geäußert, dass es dann zu einem Melting Down kommen wird. Man hat versucht, diesen Prozess aufzuhalten, zu stoppen, indem man eben weltweit Propaganda gemacht hat für den Ausbau dieses Systems, in der Hoffnung, dass sich noch ein paar neue Pyramidenspieler quasi finden. Dieser Prozess ist allerdings jetzt ins Stocken geraten und mit der Finanzkrise wird das natürlich deutlich schwerer werden, denn das Vertrauen der Leute in die sogenannte private Pensionsvorsorge ist natürlich jetzt auf einem historischen Tiefpunkt.
Bernd Marin, Sie halten ja diese Diskussion um staatliche versus private Pensionssysteme für veraltet und plädieren für ein ganz neues, ein drittes System. Darf ich Sie bitten, das ganz kurz zu umschreiben, zu erklären? Sie nennen das das schwedische Modell.
Ja, traditionell hatten wir zahlungsdefinierte Systeme oder, wenn Sie so wollen, Zahlungsversprechen in öffentlichen Systemen auf einer solidarischen Umlagebasis, wofür ich sehr bin, gegenübergestellt beitragsdefinierten privaten und kapitalgedeckten Systemen. Das ist der alte Gegensatz. Und wenn man die Vorzüge beider Systeme kombiniert, wie die Schweden das machen, so bleibe ich bei einem solidarischen Umlageverfahren, bei einem öffentlichen System, nehme aber das Risiko der kapitalgedeckten Systeme heraus, indem ich nur virtuelle Kontowerte, nicht finanzielle Kontowerte anspare, statt der Marktzinsen quasi faire Zinsen unter Anführungszeichen in Rechnung stelle. und damit die Beitragswahrheit und die Beitragsgerechtigkeit sichergestellt ist. Das ist, scheint mir daher deutlich bevorzugungswert gegenüber den traditionellen zahlungsdefinierten Umlageverfahren.
Können wir das ganz einfach als ganz einfaches Beispiel machen? Ich arbeite 50 Jahre lang, damit wir eine runde Zahl haben. In diesen 50 Jahren zahle ich jedes Jahr 10 Euro ein, damit wir noch einmal eine runde Zahl haben.
Sie zahlen das ganz einfach. Sie zahlen jedes Jahr automatisch ein, so wie bei uns, wird von der Sozialversicherung eingehoben. Sie haben Kontowerte, die aber keine finanziellen Konten sind, die nicht diesem spekulativen Prozess der Kapitalmärkte unterliegen. Und zum Pensionsantrittszeitpunkt werden die akkumulierten Kontowerte, zum Beispiel 3 Millionen schwedische Kronen, annuisiert. Und ich habe daher große Anreize, länger zu arbeiten, während zum Beispiel unser Umlageverfahren in Österreich die Frühpension subventioniert und das längere Arbeiten bestraft.
Ich glaube nur, dass wir es uns etwas zu einfach machen, wenn wir die Entwicklung der letzten 30 Jahre auf den Kapitalmärkten einfach ausblenden und keinen Zusammenhang zur Demografie herstellen. Denn de facto, wenn Sie sich anschauen, der reale Wert der Aktienkurse ist seit Anfang der 80er Jahre, also seit den Reagan-Thatcherson-Reformen, deutlich rascher gestiegen als vorher. Vorher sind die Aktienkurse etwa im Gleichschritt mit den Konsumentenpreisen gestiegen. Nachher sind sie permanent rascher gestiegen als die Konsumentenpreise. Der Höhepunkt dieser gewaltigen Hausse war im Jahr 2000. Seither sind die Aktienkurse um 67% gefallen. Und natürlich hängt dieser dramatische Kursverfall an den Börsen auch damit zusammen, dass eben viele in den Ländern, in denen sie sich kapitalgedeckte Renten als wesentliche Säule des Pensionssystems präsentieren, und in den Ländern, in denen es auch viel privates Zusatzsparen in diesen Formen gibt, ja, dort sind die Leute natürlich massenhaft aus den Aktien geflohen und viele haben nicht nur ihren Arbeitsplatz, sondern auch ihre Pension, ihre gesamten Pensionsansprüche verloren. Das Problem, dass hier jetzt die geburtenstarken Jahrgänge, die sich Hoffnung gemacht haben, in den USA beispielsweise, dass sie sich in Japan das Geld ausborgen können zu niedrigen Zinsen, um in den USA Aktien zu kaufen und dort auf steigende Kurse zu wetten und sich damit das Sparen quasi zu ersparen, ja, dass diese Hoffnung kaum in Erfüllung gehen konnte, konnte man schon vorher ahnen, ja, dass sie noch zusätzlich angeheizt wurde von den Nutznießern dieses ganzen Prozesses, dass man viele Illusionen geweckt hat, das ist auch einfach der Fall gewesen. Man kann sich die Frage stellen, warum trotzdem die kapitalgedeckte Rente quasi in den letzten 10, 15 Jahren als ein Ausweg aus der demografischen Problematik verkauft wurde. Nun, die Politik ist immer dankbar für kurzfristige Antworten und für scheinbare Problemlösungen. Die Riester-Rente ist ja nicht ein Einzelfall in Deutschland. Es gab ja auch in Österreich entsprechende Sparförderungsmaßnahmen. Es gab in Spanien ein ähnliches Programm, in den Niederlanden, in vielen europäischen Ländern gleichzeitig wurden solche Systeme auf die Beine gestellt, sodass man sagen kann, dass hier die Politik natürlich auch wesentlich mitbeteiligt war an dieser enormen Überbewertung der Aktien in den letzten Jahren. Denn das, was jetzt passiert, ist in Wahrheit eine Normalisierung.
Ist das System, das Bernd Marin gerade kurz umschrieben hat, ist das für Sie eine gute Lösung?
Aus meiner Sicht kann man die Politik aus dem Pensionssystem nicht einfach rauswerfen oder aussperren. Ja. Man kann auch nicht durch noch so feine mathematische Formeln, vielen Parametern, die man hier einsetzen muss, die politische Endverantwortung den Politikern entziehen. Ja. Sie müssen sich der Kritik der Bevölkerung stellen. Es gibt demokratische Wahlen und der politische Prozess funktioniert eben so, dass sehr häufig auch manchmal gegensätzliche Interessen verteilungspolitischer Art in diesen Konflikten sich einseitig durchsetzen. Wenn man etwa zum Beispiel das kapitalgedeckte Verfahren in Österreich sich anschaut, die Betriebspensionen, dann stellt sich heraus, dass dieses System ebenfalls dem politischen Missbrauch quasi ausgeliefert worden ist, indem eben bereits 2003 der garantierte Mindestertragssatz, die Formel, nach der man hier vorgegangen ist, um diesen garantierten Mindestertragssatz zu berechnen, dass das einfach abgeschafft wurde. Das heißt, in der allerersten Situation, als erstmalig überhaupt für diese kapitalgedeckten Renten die Banken und die Versicherungen quasi einspringen hätten müssen, um gewisse Risiken abzudecken, wurde diese Garantie rückwirkend abgeschafft. Also Pensionssysteme gleich welcher Art sind immer dem politischen Opportunismus ausgeliefert. Und das wird sich auch in Zukunft auch durch noch so feine Formeln nicht ändern.
Ja und nein. Mehr oder weniger korrupt. Und ich glaube, man muss schon sagen, dass der Ausbau der zweiten und dritten Säule natürlich auch eine Antwort war auf das schmerzliche Versagen der ersten Säule des Umlageverfahrens in den meisten Ländern in der altmodischen zahlungsdefinierten Form. Ich darf daran erinnern, dass Österreich innerhalb kürzester Zeit ein Viertel der Pensionsansprüche, die zum Beispiel Ende der 80er Jahre bis Anfang der Jahrtausendwende einfach verloren gegangen sind. Nun könnte man sagen, zu Recht, wir haben 5 Jahre länger zu arbeiten, mussten Schul- und Studienzeiten nachkaufen, die Durchrechnungszeiträume wurden erhöht. Und es hat natürlich massivste Ungerechtigkeiten zu Lasten der jüngeren Generation und zu Lasten der ASVG-Versicherten gegenüber den Beamten, zu Lasten der kleinen Leute gegenüber den Mittelständlern, zu Lasten der Frauen gegenüber Männern gegeben. Und diese Kumulation von Ungerechtigkeiten oder, wenn Sie so wollen, auch Korruption, weil natürlich sich die stärkeren und besser organisierten Interessen, beispielsweise die Beamtenlobby, hier durch die Bank durchgesetzt hat, hat dazu geführt, dass wir ein System haben, das eines der teuersten der Welt ist in Österreich und zugleich weitflächig, großflächig chronische Unzufriedenheit und Unsicherheit erzeugt. Das muss man einmal zusammenbringen, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um die Leute so unzufrieden zu machen. Und das hängt damit zusammen, dass die Enttäuschung chronisch wird, wenn ich ständig mehr verspreche, als ich halten kann. Während wir Länder haben, wie die Schweden, wie die Dänen, wie andere Systeme, die mit deutlich geringeren Ausgaben eine wesentlich höhere Zufriedenheit sowohl der Pensionen als auch der aktiven Generationen zustande bringen.
Also ich würde dem schon widersprechen. Wenn ich mir die OECD-Daten ansehe, dann schneidet das österreichische Pensionssystem, das österreichische Umlagesystem eigentlich relativ günstig ab. Wenn man sich anschaut, die Gruppen, die weniger als das Medianeinkommen verdienen, dann ist dort die Nettoeinkommensersatzrate relativ hoch im internationalen Vergleich, bis zu 90%. Ja. Während gerade in den oberen Einkommensgruppen diese Nettoeinkommensersatzrate
bei weitem... Kurz erklären?
Also die Nettoeinkommensersatzrate bedeutet im Prinzip, wie viel verdient man in der Pension relativ zum vorhergehenden Arbeitseinkommen. Und netto bedeutet unter Berücksichtigung aller Steuern und Abgaben. Ja. Der entscheidende Punkt für mich ist immer der gewesen, ja, wie sieht man am Ende des Tages dann auch die verteilungspolitischen Effekte solcher Maßnahmen. Ja. Bewertet man sie korrekt, analysiert man sie korrekt oder versucht man die Lasten auch jetzt einer Krise zum Beispiel ganz einseitig auf ganz wenige Gruppen abzuwälzen? Das ist die kritische Frage.
Ich glaube, da sind wir wieder ganz einer Meinung. Ich habe seit langem für Pensionistensteuern plädiert, die nicht bei der halben Höchstbeitragsgrundlage angesetzt haben, wie bei der schwarz-blauen Regierung, sondern tatsächlich Leute, die aus öffentlichen Mitteln und nach Maßgabe fehlender Beitragsleistungen, das ist ja, was du auch angesprochen hast, exzessiv hohe Renten beziehen. Und Menschen, die wie bei den alten Dienstordnungspensionen oder bei den alten Politikerpensionen 15% Beitragsleistung zu Pensionen haben, die kapitalisiert einen Wert von weit über 1 Million Euro haben, da habe ich überhaupt keine, da hätte ich keine Hemmungen, entsprechende Steuerlasten anzusetzen. Also da könnten wir uns finden.
Und hier schließe ich das Gespräch. Bernd Marien, Herbert Walter, vielen Dank. Informationen zur Sendung finden Sie im Internet unter oe1.orf.at. Am Mikrofon war Rosa Leyon. Nächste Woche diskutieren im Rahmen der Saldo-Sommergespräche Michaela Moser und Erich Streisler zum Thema Armut, ein statistisches Problem. Hören Sie also nächste Woche wieder.
Saldo, das Wirtschaftsmagazin.